Wir sind im Alten Testament, im ersten Buch Mose. Wir haben aufgehört in Kapitel 31, in Versen 17 und 18. Da werden wir auch heute wieder weitermachen. Wir greifen hier nochmal auf und machen dann weiter bis zum Ende des Kapitels und auch noch einen Vers mehr, weil der eigentlich dazugehört. Ich weiß nicht, wer das Kapitel da beendet hat an der Stelle, weil der nächste Vers eigentlich noch dazugehört. Und wie ist die Situation? Wir sind bei Jakob. Jakob war nach Mesopotamien gereist, um eine Frau zu finden. Und er hatte Rahel und Lea, die Töchter Labans, geheiratet. Nicht ganz so auf die Art und Weise, wie er sich das vorgestellt hatte. Eigentlich wollte er nur Rahel heiraten, aber Laban hat ihn ausgetrickst und so hat er dann Lea und Rahel geheiratet. Dazu hat er dann mit den beiden Kindern, aber auch noch mit ihren beiden Mägden, weil die Frauen in einem Wettkampf miteinander lagen, wer die meisten Kinder hervorbringen kann. Und jetzt hat er 12 Söhne und eine Tochter, von der wir wissen, und ist bereit, jetzt wieder nach Hause zu gehen. Da, wo er herkommt, wo sein Vater Isaak noch ist, seine Mutter Rebekka, zurück ins verheißene Land. Jakob will zurück ins verheißene Land zu seiner Familie und er will weg von Laban. Und es heißt dann in den Verse 17 bis 19, und dazu ist mein Titel der Predigt heute, ist Gottvertrauen schafft Mut zum Frieden. Und ich lese euch erstmal Verse 17 bis 19. Da brach Jakob auf, er setzte seine Frauen und Kinder auf die Kamele, führte all sein Vieh weg, sein ganzes Hab und Gut und die Tiere, die er in Mesopotamien erworben hatte, um ins Land Kanaan zu seinem Vater Isaak heimzukehren. Als Laban gerade zur Schafschur gegangen war, stahl Rahel den Hausgott ihres Vaters. Also, Jakob will sich aufmachen und er wartet darauf, dass Laban gerade zur Schafschur ist. Das war ein großes Ereignis damals und häufig ist man mit den ganzen Schafherden woanders hingegangen, weil auch das Schafscheren ein besonderer Beruf war. Es gab die Schafscherer. Und manchmal kamen sie zu dir, um deine Schafe zu scheren. Manchmal musstest du auch zu ihnen hin mit deinen Schafen, um sie zu scheren. Und dann wurde immer ein großes Ding daraus gemacht, auch eine große Feier. Und Laban war jetzt gerade weg zur Schafschur. Und was macht Rahel? Sie sieht die Gelegenheit gekommen, den Hausgott ihres Vaters zu stehlen. Den Hausgott, was war das? Wörtlich Teraphim auf Hebräisch. Man weiß eigentlich gar nicht so hundertprozentig genau, wie man das übersetzen soll. Hausgott ist mehr so eine Art Vermutung, dass man es so nennen könnte. Es kann, also eigentlich ist es ein Mehrzahlwort, es könnte auch Hausgötter heißen, die sie gestohlen hat, aber es waren in der Regel offenbar Figuren, häufig von verstorbenen Vorfahren. Ich habe euch hier mal so ein Bild mitgebracht. Figuren geschnitzt, häufig so von verstorbenen Vorfahren, die entweder wie Götter oder Götzen verehrt wurden und angebetet, so wie die Römer das später auch gemacht haben, oder die einfach nur die Verstorbenen in Erinnerung halten sollten. So wie wir heute zum Grab gehen, zum Beispiel, um sie in Erinnerung zu behalten. Häufig war es auch so, dass derjenige, der die Hausgötter bekam von den Kindern, war damit offiziell der Erbe. Wenn du die Hausgötter bekommen hast, hast du auch das Erbe bekommen. Vielleicht wollte Rahel, indem sie jetzt den Hausgott, wir wissen nicht, ob es eine Figur oder mehrere Figuren waren, indem sie den gestohlen hat, vielleicht wollte sie sich irgendwie einen spirituellen Vorteil verschaffen. Vielleicht dachte sie auch, ah ja, diese Götterfigur zu haben, das ist gut, ja, das bringt mir einen Vorteil. Vielleicht wollte sie damit auch Laban einfach eins auswischen, ihrem Vater, weil sie wusste, wenn er seinen Hausgott nicht hat, dann bekommt er ja keine Hilfe irgendwie von irgendeinem Gott und dann kann er uns auch nicht einholen oder so. Vielleicht hat sie auch das gedacht. Vielleicht dachte sie auch, wenn ich jetzt diesen Hausgott mitnehme, dann beweist das, auch wenn wir jetzt weggehen, wir sind die rechtmäßigen Erben von dem, was unser Vater hat. Wir wissen es nicht genau. Klar ist, dass Rahel gestohlen hat aus irgendwelchen eigennützigen Motiven. Ja. Und dass das noch zu Ärger führen wird. Und dann heißt es in den Versen 20 und 21, Jakob aber stahl, also er stahl auch etwas, er stahl sich von dem Aramäer Laban fort, denn er ließ ihn nicht merken, dass er fliehen wollte. Er entfloh mit allem, was ihm gehörte, überquerte den Euphrat und zog auf das Bergland von Gilead zu. So, Jakob stiehlt sich davon, heimlich, Ich habe euch meine Karte mitgebracht, dann könnt ihr das nochmal sehen, diese Route, diese roten Linien, das war erst die Route, die Jakob hochgewandert war nach Haran vor 20 Jahren und jetzt geht die Route wieder runter. Und wenn er so runterkommt von Haran, das ist so eigentlich heute Südtürkei, ist schon gar nicht mehr Syrien, dann kommt er so praktisch rechts vom Jordan und vom See Genezareth nach Israel rein, sozusagen, ja, nach Kanaan. Und da ist dann Gilead. Also Jakob nimmt den direkten Weg, er geht vor oben über den Euphrat und läuft dann praktisch, wandert direkt runter mit seiner Familie, seinen Söhnen, seinem ganzen Gefolge auf das Bergland von Gilead zu. Und dann heißt es in den Versen 22 bis 24, erst am dritten Tag erfuhr Laban, dass Jakob geflohen war. Dann nahm er seine Verwandten mit und jagte hinter ihm her. Nach 7 Tagen holte er ihn im Bergland von Gilead ein. Doch da erschien Gott dem Aramäer Laban im Traum und sagte zu ihm, hüte dich, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Laban ist, wie ich finde, verständlicherweise ziemlich ungehalten über den Diebstahl seines Hausgottes und vor allem auch darüber, dass Jakob mit Labans Töchtern sich heimlich aus dem Staub gemacht hat. Und er jagt ihm nach mit einem großen Gefolge, dass Jakob tatsächlich gefährlich werden könnte. Es waren noch die Verwandten dabei, natürlich auch alle auf Labans Seite, wie das so ist. Und es könnte durchaus gefährlich werden, sollte Laban Rache nehmen wollen. Aber Gott erscheint ihm im Traum. Laban hat einen Traum, Gott erscheint ihm und Gott sagt das. Er sagt, hüte dich, anders als freundlich zu reden mit Jakob. Wörtlich heißt es, hüte dich, mit Jakob zu reden, vom Guten zum Bösen. Vom Guten zum Bösen. Es geht nicht nur um die Art und Weise, wie Laban redet. Es geht nicht nur darum, dass er, was er sagen will, möglichst freundlich formuliert oder so. Jakob, jetzt bringe ich dich um oder so. Also darum geht es nicht, sondern es geht um den Inhalt. Laban soll nicht so mit Jakob reden und nicht sagen, dass die Situation vom Guten zum Bösen oder zum Schlechten verwandelt, sodass es Krieg geben könnte oder überhaupt mit dem Ziel, Jakob zu schaden. Laban soll davon Abstand nehmen, Jakob etwas Böses antun zu wollen. Und ich lese euch jetzt einen ganzen langen Abschnitt von Vers 25 bis Vers 48 vor. Und ihr könnt einfach mal, ihr könnt mitlesen, wenn ihr möchtet, ihr könnt auch die Augen schließen, zuhören, einfach mal so die Geschichte auf euch wirken lassen. Lasst das mal so vor eurem inneren Auge abspielen. Laban erreichte Jakob, als dieser gerade seine Zelte im Bergland aufgeschlagen hatte. Auch Laban und seine Verwandten bauten ihr Lager dort auf. Laban sagte zu Jakob, warum hast du mein Herz gestohlen und meine Töchter wie Kriegsgefangene weggeschleppt? Warum bist du heimlich geflohen? Warum hast du mich getäuscht und mir nichts gesagt? Ich hätte dir mit Gesang und Tamburin und Zittern das Geleit gegeben. Du hast mir nicht einmal gestattet, meine Enkel und meine Töchter zum Abschied zu küssen. Das hast du dir nicht gut überlegt. Ich hätte sehr wohl die Macht, euch übel mitzuspielen. Aber der Gott eures Vaters hat mich letzte Nacht gewarnt und mir gesagt, hüte dich, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Nun gut, du bist nun einmal weggezogen, weil du dich so sehr nach deiner Verwandtschaft sehntest. Aber warum hast du mir auch noch meinen Hausgott gestohlen? Jakob erwiderte, ich hatte Angst, du würdest mir meine Töchter wegnehmen. Bei wem du aber deinen Hausgott findest, der soll nicht am Leben bleiben. Durchsuche alles in Gegenwart unserer Verwandten und nimm, was dir gehört. Jakob wusste nicht, dass Rahel ihn gestohlen hatte. Dadurch suchte Laban das Zelt Jakobs, das Zelt Leas und das Zelt der beiden Sklavinnen und fand nichts. Dann ging er in das Zelt Rahels. Sie hatte den Hausgott in die Tasche des Kamelsattels gesteckt und sich darauf gesetzt. Laban tastete das ganze Zelt ab, fand aber nichts. Rahel aber sagte zu ihrem Vater, »Sei nicht zornig, mein Herr, wenn ich nicht vor dir aufstehe. Ich habe meine Tage und mir geht es nicht gut.« Laban durchsuchte alles, konnte aber nichts finden. Da wurde Jakob zornig und begann mit Laban zu streiten. Was habe ich denn verbrochen, sagte er, was habe ich dir angetan, dass du so hitzig hinter mir her bist? Nun hast du alle meine Sachen durchwühlt. Und was hast du gefunden, das dir gehört? Lege es hierher vor meine und deine Verwandten. Sie sollen entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Deine Schafe und Ziegen haben nie fehlgeworfen. Nicht einen Schafbock deiner Herde habe ich für mich geschlachtet. Wenn ein Stück von wilden Tieren gerissen wurde, durfte ich dir damit nicht kommen. Ersetzen musste ich es, egal ob es bei Tag oder bei Nacht geraubt worden war. Am Tag verging ich vor Hitze und nachts litt ich unter der Kälte. Oft konnte ich nicht schlafen. 20 Jahre habe ich das auf mich genommen. 14 Jahre habe ich um deine Töchter gearbeitet und 6 um die Herde. Und 10-mal hast du meinen Lohn verändert. Wenn ich nicht den Gott meines Vaters auf meiner Seite gehabt hätte, den Gott Abrahams und den, den Isaak fürchtet, dann würdest du mich jetzt mit leeren Händen fortschicken. Aber Gott hat gesehen, wie ich mich für dich abgemüht und geschuftet habe und hat gestern Nacht entschieden. Da antwortete Laban, es sind meine Töchter, meine Kinder und meine Tiere. Alles, was du hier siehst, gehört mir. Aber was kann ich jetzt noch für meine Töchter und die Söhne tun, die sie geboren haben? Doch komm jetzt, lass uns einen Vertrag schließen, der als Zeuge zwischen mir und dir dienen kann. Da packte Jakob einen Stein und wuchtete ihn als Gedenkstein hoch. Dann forderte er seine Verwandten auf, Steine zu sammeln und sie zu einem Hügel zu schichten. Und auf diesem Hügel, auf diesem Steinhügel, hielten sie ein gemeinsames Mahl. Laban nannte ihn Jega Sahaduta, das ist aramäisch, und Jakob Gal-Ed, das ist hebräisch, und beides bedeutet Zeugenhügel. Gut. Nachdem das Verhältnis zwischen Jakob und seinem Schwiegervater Laban schon von Anfang an schwierig gewesen war, hat es nun einen aufregenden und spektakulären Abschluss gefunden, oder? Ich meine, da kommt erst die Flucht Jakobs, das Nachjagen Labans, er holt ihn ein, er stellt ihn zur Rede, Durchsuchen des ganzen Hab und Guts, Wutausbruch, Abrechnung, Friedensabkommen im Grunde. Ich denke, vieles davon können wir heute wahrscheinlich schwer nachvollziehen. Hausgötter, den Hirtendienst Jakobs für Laban, Gedenksteine und Opfermahlzeiten auf Steinhügeln als Friedensvertrag. Solche Dinge laufen ja heute ganz anders. Damals musste man, wenn man etwas irgendwie besiegeln wollte, man hatte keinen Stift und Papier dabei, es gab auch keinen Notar oder Amtsrichter oder sonst irgendjemand, man musste irgendetwas tun, damit es in Erinnerung bleibt. Man hat so einen Stein aufgerichtet. Gesagt, dieser Stein hier, das ist der Zeuge, dass das wirklich passiert ist, dass wir den Vertrag abgeschlossen haben. Aber manches ist heute immer noch genauso, oder? Nämlich die Menschen und ihre Herzen und unsere Herzen. Und Gott ist auch immer noch der gleiche und wie er uns helfen möchte, mit diesen Dingen umzugehen. Der entscheidende Punkt, der Wendepunkt in dieser Geschichte, das was wirklich den Umschwung bringt sozusagen, ja, ist das, was Gott im Traum zu Laban sagt. In Vers 24. Da erschien Gott dem Aramäer Laban im Traum und sagte zu ihm, hüte dich mit Gott, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Es ist nicht nur, dass Gott auf diese Weise verhindert, dass Jakob von Laban aus Zorn, aus verletztem Stolz angegriffen wird, verletzt, womöglich getötet. Dieser Satz zeigt uns viel mehr. Dieser Satz zeigt uns, was Gott wichtig ist, was Gott wirklich wichtig ist, was Jakob verstehen soll, wie die ganze Situation gelöst werden soll. Warum sagt Gott zu Laban, rede mit Jakob freundlich? Lass dein Reden das Gute bewahren und nicht zum Bösen führen. Warum? Er hätte doch auch zu Laban sagen können, Jakob steht unter meinem Schutz. Lass ihn in Ruhe. Kehr um, geh nach Hause, bevor es noch schlecht für dich ausgeht. Das hätte Gott auch sagen können, oder? Das ist, so wäre Laban wäre eine Menge Ärger erspart geblieben, Jakob wäre Ärger erspart geblieben. Und das Ergebnis wäre doch im Grunde das gleiche gewesen, oder? Nein, wäre es ja nicht. Laban wäre nach Hause gegangen, aber in einem ganz anderen Zustand des Herzens bei ihm und auch bei Jakob und in der Beziehung der beiden. Und ich glaube, Gott wollte, dass die beiden schlussendlich Frieden schließen. Wir sollten niemals unterschätzen, wie wichtig es unserem Gott ist, dass Menschen miteinander Frieden schließen. Wie wichtig es ihm auch ist, dass wir, gerade besonders, wenn wir sagen, dass wir an ihn glauben und dass wir mit ihm gehen, dass wir danach streben, Frieden zu schaffen. Wirklich Frieden bei anderen und auch bei uns, in unseren eigenen Beziehungen. Und uns nicht nur aus dem Konflikt davonstehlen, wie Jakob zum Beispiel. Jesus hat gesagt in Matthäus 5, Vers 9, wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Frieden, das ist auf Hebräisch Shalom, das entspricht Gottes Herzen. Das ist Gottes Herz. Der Sohn Gottes wird auch der Friedefürst genannt. Paulus nennt Gott einen Gott des Friedens, weil er Frieden bringt, sowohl Frieden zwischen uns und Gott, als auch Frieden für uns untereinander. Das hebräische Shalom, das ist noch viel umfassender. So ein umfassendes Wohlergehen. Aber Frieden, oder was wir Frieden nennen und unter Frieden verstehen, gehört definitiv mit dazu. Gott hasst Unfriede, könnte man sagen. Er verabscheut Streit. Warum? Denn Streit geht mit Verurteilung einher, mit Wut und Selbstsucht, Hass und Gewalt. Etwas später sagt Jesus in Matthäus 5, in den Versen 21 bis 22, ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen, wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Warum diese harten Worte von Jesus? Weil Zorn, den anderen in meinem Herzen zu verurteilen, abzuwerten, sogar zu beleidigen, weil das zu Streit führt. Und Streit führt zu körperlicher Gewalt oder zu verbaler Gewalt. Es führt zu physischen Verletzungen oder seelischen Verletzungen und immer wieder auch zu Mord und zu Totschlag. Da kommt es her. Deswegen sagt Jesus das so. Schon Zorn in meinem Herzen ist wie Mord. All das hasst Gott, denn er ist heilig und gerecht. Und gut. Und er liebt die Menschen. Mich als Vater kann nichts wirklich mehr auf die Palme bringen, sauer machen, wirklich so Weißglut treiben, als wenn meine Kinder gegenüber einander böse sind, gemein, beleidigend, verletzend. Oh, das macht mich fertig. Ja. Und ich stelle mir vor, bei Gott ist das ähnlich. Gott liebt seine Kinder noch viel mehr als ich meine. Weil Gottes Herz noch viel, viel größer ist. Und er hasst es, wenn Menschen böse zueinander sind, verletzend, gemein. Und deswegen macht es uns so gottgleich, sagt Jesus im Grunde. Es macht uns so gottgleich zu erkennbaren Gotteskindern, wenn von uns Frieden ausgeht. Wow, wenn wir Frieden stiften, statt Unfrieden anzustiften oder Streit heraufzubeschwören. Bei anderen, aber auch in unseren eigenen Beziehungen. Wie kann das aber gehen? Was hätte Jakob tun können und tun sollen? Zum Beispiel, wie kann man mit jemandem wie Laban, dem Betrüger, zu einem guten Frieden kommen? Und Paulus zum Beispiel schreibt in Römer 12, im Römerbrief 12, Vers 18, soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden, sagt Paulus. Mit allen Menschen. nicht nur mit den uns nahestehenden Menschen, nicht nur mit den sympathischen Menschen, den gleichdenkenden Menschen oder den umgänglichen Menschen, den vernünftigen Menschen, den christlichen Menschen, den deutschen Menschen, freundlichen Menschen oder irgendwelche Menschen, die sich sonst wie in unseren Augen dafür qualifizieren, dass man mit ihnen Frieden haben kann. Oder? Sondern auch die Wunderlichen, die Schwierigen, die Unfreundlichen, die Egoistischen, die Nachtragenden, Launischen und überhaupt nicht liebenswerten Menschen. Alle. Natürlich ist es manchmal schlicht nicht möglich, mit anderen Frieden zu schließen. Das sagt Paulus ja auch, soweit es an euch liegt. Frieden ist keine Einbahnstraße. Ja, es ist etwas Gegenseitiges. Wenn die andere Seite partout keinen Frieden will, sondern nur Streit, Kampf, Krieg oder einfach nicht bereit ist, gar nicht bereit ist, auch noch sonst so viel versuchen zu reden, zu erklären, irgendwo Einsicht auch zu zeigen, eigene Fehler irgendwie einzugestehen und so weiter, dann wird es im besten Fall einen vorübergehenden, erzwungenen Waffenstillstand geben. So im besten Fall. Aber das ist kein echter Frieden. Aber ich denke, in den meisten Fällen unseres zwischenmenschlichen Zusammenlebens ist das nicht so, dass es keinen Weg zum Frieden geben könnte, sondern eher so, dass wir ihn einfach nicht sehen, diesen Weg zum Frieden, oder dass wir ihn nicht sehen wollen, den Weg zum Frieden, weil das bedeutet, ein Risiko einzugehen, diesen Weg zum Frieden zu bestreiten. Und weil es bedeutet, dass man womöglich Opfer bringen muss, um auf diesem Weg des Friedens zu gehen. Und das ist manchmal einfacher, wie Jakob seine 7 Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Kein Risiko einzugehen. Was sagt Paulus, wie so etwas geht? Auch in Römer 12, in Vers 17, da sagt er, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Und etwas später, in den Versen 20 und 21, schreibt Paulus, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, sammelst du feurige Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Natürlicherweise würden wir Böses mit Bösem vergelten. Das machen wir natürlich sozusagen. Aber der Weg zum Frieden verzichtet darauf. Weil der Teufelskreis der Vergeltung sonst ja niemals aufhört. Niemals. Aber der Weg zum Frieden, der geht in die entgegengesetzte Richtung. Böses mit Gutem vergelten. Paulus sagt, wenn er hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Mit anderen Worten, finde heraus, was dein Feind braucht. Der vielleicht gerade in deinen Augen dein Feind ist oder sich verhält wie ein Feind. Finde heraus, was dein Feind braucht und ihm gut tut und das tue. So lange und so viel, dass das gar nicht mehr aushält. Wie Paulus sagt, das ist der feurige Kohlen auf dem Haupt, so ein Zitat aus dem Sprüchebuch. Das heißt, er hält es nicht mehr aus irgendwann. Er kann es selbst irgendwann nicht mehr rechtfertigen vor sich selbst, dir gegenüber feindlich gesonnen zu sein. Darum geht es. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es auch sehr lange. Sicher. Bei Jesus drückt es so aus. Lukas 6, 27. Doch euch, die ihr mir wirklich zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Gutes tun als Reaktion auf Hass. Jesus sagt das. Und wisst ihr was? Jesus, Gott, hat es ja auch selbst genau so getan. Oder? Er hat das so getan. In Römer 5, Vers 10, da heißt es, denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Gott hat das getan. Er ist im Grunde zu seinen Feinden gekommen, wir, ja, weil wir in Feindschaft ihm gegenüber leben, in Ablehnung, in Rebellion. Er wusste, ja, sie verhalten sich wie Feinde. Aber er wusste auch, dass der Grund in unserem Herzen liegt, in unserer Sünde, und dass wir selbst gar nichts daran ändern können. Gott hat sich auch gefragt, was kann ich tun für meine Feinde? Wie kann ich sie lieben? Wie kann ich ihnen Gutes tun? Und so hat er seine Feinde geliebt, indem er das Problem gesehen und selbst gelöst hat und uns so Frieden geschaffen, indem der Vater seinen Sohn gegeben hat ans Kreuz. Und wenn Gott das durch Jesus für uns getan hat, auch für dich und für mich, wie viel mehr können und sollen wir das dann für andere tun? Oder? Aber dazu ist eine Sache nötig. Dazu ist eine Sache nötig, nämlich du musst wissen, was deinem Feind oder demjenigen, mit dem du im Konflikt bist, eigentlich guttun würde. Du musst das erstmal rausfinden. Mit anderen Worten, versetze dich in seine Lage. Wie geht es ihm oder wie geht es ihr? Was geht in ihm vor? Was braucht sie? Was fehlt ihm? Was bereitet ihm Sorge oder Druck oder Schmerz? Was womöglich überhaupt erst dazu führt, dass die Person sich so verhält, wie sie sich verhält. Häufig ist das allein ja schon der Schlüssel. Irgendeine Verletzung, irgendein Mangel, irgendein Schmerz. Kommen wir zurück zu unserer ursprünglichen Situation, dem Konflikt zwischen Jakob und Laban. Warum wohl hatte Laban Jakob am Anfang betrogen und ihm zuerst Lea gegeben? Warum wohl hat er Jakob gedrängt, auch nach den 14 Jahren Arbeit, um Lea und Rahel noch zu bleiben? Warum reagiert er so gekränkt, als er merkt, dass Jakob mit seinen Töchtern und Enkeln einfach abgehauen ist? Alles nur, weil Laban so ein raffgieriger Halsabschneider ist? Vielleicht. Ich denke zumindest auch deswegen. Aber ich glaube, dass er noch viel mehr in seinem Herzen schlummerte. Vielleicht könnt ihr mir folgen. Schaut mal, in Vers 26 bis 28 in unserem Kapitel 31. Da heißt es, Laban sagte zu Jakob, warum hast du mein Herz gestohlen und meine Töchter wie Kriegsgefangene weggeschleppt? Warum bist du heimlich geflohen? Warum hast du mich getäuscht? Wörtlich steht da nochmal bestohlen. Warum hast du mich bestohlen und mir nichts gesagt? Ich hätte dir mit Gesang, mit Tamburin und Zittern das Geleit gegeben. Du hast mir nicht einmal gestattet, meine Enkel und meine Töchter zum Abschied zu küssen. Das hast du dir nicht gut überlegt. Und später sagt er in Vers 43, es sind meine Töchter, meine Kinder, meine Tiere, alles, was du hier siehst, gehört mir. Aber was kann ich jetzt noch für meine Töchter und die Söhne tun, die sie geboren haben? Oder noch etwas später in Vers 50, hüte dich, meine Töchter zu kränken, sagt er zu Jakob, oder noch weitere Frauen zu nehmen. Kein Mensch ist hier dabei, aber Gott ist unser Zeuge. Den Vers hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, aber es sagt er auch. Ich glaube, dass Laban seine Töchter sehr liebte. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, deswegen hat er schon am Anfang dafür gesorgt, dass nicht nur Rahel, sondern auch Lea einen Ehemann bekommen würde. Denn letzten Endes wäre Lea unverheiratet geblieben, wäre das für sie wesentlich schlimmer gewesen als für Laban. Denn für ihn war sie auch einfach eine willkommene Hilfskraft zu Hause im Haushalt. Das ist ja der Grund, warum damals die Männer einen Brautpreis zahlen mussten an die Familie der Braut. Als Gegenleistung, Entschädigung sozusagen, dass die Familie die Tochter verliert. Für Laban wäre es bei weitem nicht so schlimm gewesen, dass Lea, wenn Lea unverheiratet bliebe, wie für Lea selbst. Für sie wäre es schlimm gewesen. Natürlich hat Laban dabei auch noch einen wirtschaftlichen Vorteil für sich herausgeholt, indem er Jakobs Bereitschaft zu arbeiten wirklich schamlos ausgenutzt hat. Gar kein Thema. Aber das heißt nicht, dass er deswegen nicht genauso aus Liebe zu seinen Töchtern gehandelt hat, so wie er es für liebevoll erachtete. Und deswegen fühlt sich Laban nun von Jakob so bestohlen. Bestohlen, indem Jakob ihm die Töchter und die Enkel genommen hat. Und Laban sagt, du hast mein Herz gestohlen. In manchen Übersetzungen heißt es, du hast mich getäuscht. Wörtlich heißt es, du hast mein Herz gestohlen. Im Alten Testament kommt diese Redewendung sonst auch nicht vor. Und die jüdischen Übersetzungen des Alten Testaments übersetzen das wörtlich. Du hast mein Herz gestohlen. Laban wollte, wenn er seine Töchter schon gehen lassen musste, und er wusste ja, dass er sie gehen lassen musste. Er wusste das natürlich. Sie waren mit Jakob verheiratet. Wenn er ziehen wollte, mussten sie mit. Aber dann wollte er sie wenigstens ausführlich und intensiv verabschieden mit Gesang und Tamburin. Für ihn waren nicht nur seine Töchter sein Herz, sondern genauso seine Enkel, so wie es, glaube ich, vielen Großeltern geht. Oder? Sie waren ihm genauso ans Herz gewachsen, genauso wichtig, lieb und teuer. Und dann fragt Laban in Vers 43, was kann ich jetzt noch für sie tun? Und diese Frage zeigt auch kurz bevor der Konflikt gelöst wird, dass Laban in diesem Moment, denke ich, am wenigsten von Gier geleitet ist, sondern dass er einfach verletzt ist. Er ist verletzt in seinem Stolz als Vater und Großvater, er ist verletzt in seinem Herzen, in seiner Liebe zu seinen Töchtern. Und zuletzt bleibt ihm nur noch zu hoffen, dass Jakob Lea und Rahel genauso lieben würde, wie Laban sie geliebt hat. Deswegen sagt er, kränke sie nicht, tu ihnen nicht weh. Also ich sehe da einfach eine Menge verletzte Liebe in diesem Herzen, oder? Wer hätte das gedacht, oder? Gott. Gott hat sich das gedacht und er wusste das. Und ich finde offensichtlich, dass Gott wollte, dass Laban und Jakob miteinander reden. Reden, sodass es zum Frieden kommt. Und genauso sollte auch Jakob reden. Warum hat Gott das zugelassen, dass Rahel diesen Hausgott stiehlt, dass Laban aber nichts findet und Rahel damit durchkommt? Ist das sonst nicht unbedingt Gottes Art? Ich glaube, weil so Jakob dazu gedrängt wird, endlich offen auszusprechen, was ihm schon seit 20 Jahren auf der Seele brennt. Oder? Durch diese letzte, aus Jakobs Sicht ja falsche, Anschuldigung und Demütigung, platzt Jakob der Kragen. Bis dahin hat er es ja geschafft, sich immer so, ja, immer sich zu, selbst zu bändigen, zurückzuhalten. Er hat sich nie beschwert, hat alles mitgemacht. Aber jetzt reicht's. Das bringt einfach dieses Fass zum Überlaufen. Und dann platzt Jakob der Kragen. Und es kommt alles heraus, was Laban ihm an Leid hat ertragen lassen. Und wenn wir das, was Jakob sagt, damit vergleichen, was damals üblich war, an Rechten und Pflichten eines angeheuerten Hirten, dann sehen wir deutlich, dass Laban Jakob echt geknechtet hat. Ja. Und auch Jakob fühlte sich bestohlen. Schaut mal, er sagt im Vers 38, 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Deine Schafe und Ziegen haben nie fehlgeworfen. Mit anderen Worten, ich war immer da, um bei der Geburt zu helfen. Nicht einen Schafbock deiner Herde habe ich für mich geschlachtet. Das durfte man nämlich auch nicht als angeheuerter Hirte einfach ein Tier schlachten. Man durfte nur die, die eh schon tot waren, essen, wenn man wollte. Jakob ist allen Pflichten nachgekommen und hat sich nie etwas unrechtmäßig genommen. Und dann im Vers 39, wenn ein Stück von wilden Tieren gerissen wurde, durfte ich dir damit nicht kommen. Ersetzen musste ich es, egal ob es bei Tag oder bei Nacht geraubt worden war. Aus alten Gesetzestexten aus der Zeit wissen wir, dass Tiere, die nachts geraubt worden waren, nicht ersetzt werden mussten durch den Hirten. Er konnte ja praktisch nichts dafür. Und das Wort für geraubt ist auch gestohlen hier an dieser Stelle. Weil Laban forderte Ersatz von Jakob. Obwohl Jakob es ja gar nicht gestohlen hatte. Es wurde ihm ja gestohlen. Und dann auch doppelt gestohlen. Und dann in Vers 40, am Tag verging ich vor Hitze und nachts litt ich unter der Kälte. Oft konnte ich nicht schlafen. Jakob wurde um seine Kraft gebracht, um seine Gesundheit im Grunde, seinen Schlaf, seine Erholung und damit natürlich auch um die Kraft, die er zum Beispiel tagsüber gebraucht hätte, um sich um seine Familie zu kümmern. Hätte ich mich auch bestohlen gefühlt oder bestohlen um Lebenszeit. Und Vers 41, 20 Jahre habe ich das auf mich genommen, 14 Jahre habe ich um deine Töchter gearbeitet und 6 um die Herde und 10-mal hast du meinen Lohn verändert. Selbst um seinen Lohn fühlt sich Jakob betrogen und bestohlen, weil Laban sich nicht an die Absprachen gehalten hat. Beide fühlen sich bestohlen. Insgesamt kommt das Wort stehlen in diesen Versen 7-mal vor. Das ist übrigens das hebräische Wort ganav, daher kommt unser Wort ganove. Und es kommt 7-mal allein in diesen Versen vor, und das ist ein Fünftel von dem Vorkommen im ganzen Alten Testament. Und dabei sehen wir, wie sehr es in diesen Versen darum geht, dieses sich gegenseitig bestohlen fühlen. Und jetzt endlich kommt es heraus. Und jetzt können sie im Angesicht dessen, was sie voneinander erfahren haben, wo sie offen geredet haben, einander verstehen und vergeben. Es ist so wichtig, dass wir miteinander reden. Offen und ehrlich. Gerade erst in der vorletzten Woche hatte ich eine Glaubensschwester unabsichtlich und unbedacht schlimm verletzt. Und ich hätte keine Ahnung gehabt, wenn sie nicht den Mut gehabt hätte, darüber zu reden mit mir. Ich hätte keinen Schimmer gehabt. Aber sie hatte den Mut, darüber zu reden. Ich sage euch, das war nicht einfach für mich. Ich fühlte mich dadurch selbst wiederum angegriffen und verletzt, nicht zuletzt auch in meinem Stolz, weil ich mich unverstanden fühlte, verurteilt. Aber sie hatte recht. Mein Verhalten war rücksichtslos. Ich hatte Scheuklappen auf. Und ich habe mir einfach nicht genug Mühe gegeben, über ihre Gefühle nachzudenken bei dem, was ich tue. Und Gott sei Dank konnten wir über alles reden und echten Frieden schließen. Und das hat so gut getan. So gut. Und ich bin so dankbar dafür, dass sie mir die Gelegenheit gegeben hat. Aber es ging nicht, ohne unsere Herzen an der Stelle offen zu legen. Das geht nicht. Und genauso bei Jakob und Laban. Erst nachdem beide offenlegen konnten, was in ihnen vorgegangen ist, wo sie sich jeweils bestohlen fühlten, verletzt gefühlt hatten, konnten sie einander die Hand reichen zum Frieden. Frieden schließen, es mit einem feierlichen Bund besiegeln. Frieden schließen heißt nicht immer, dass man danach einander sofort voll und ganz vertraut. Manchmal ist das schwierig, wenn es sehr langwierige Konflikte waren oder viele Verletzungen passiert ist. Versöhnung, Vergebung und Frieden heißt nicht automatisch, in Zukunft blind zu vertrauen. Manchmal muss Vertrauen wiederhergestellt werden und wachsen. Und genauso war es auch bei Jakob und Laban. Ich lese euch mal die Verse 49 bis 52. Er, Laban, nannte ihn aber auch Mizpa, Wachtum, denn er sagte, Jahwe möge ein wachsames Auge auf uns haben, wenn wir nicht mehr sehen können, was der andere macht. Hüte dich, meine Töchter zu kränken oder noch weitere Frauen zu nehmen. Kein Mensch ist hier dabei, aber Gott ist unser Zeuge. Weiter sagte Laban zu Jakob, dieser Steinhügel und dieser Gedenkstein, den ich zwischen uns errichtet habe, seien Zeugen, dass keiner von uns über diesen Hügel hinaus in böser Absicht zum anderen zieht. Laban vertraute Jakob offensichtlich noch nicht wirklich. Jakob vertraute Laban wahrscheinlich auch noch nicht so ganz. Er hatte ursprünglich Laban ja sogar nach 20 Jahren zugetraut, ihm einfach die Töchter wegzunehmen. Das war das, was Jakob gesagt hat. So wenig Vertrauen hatte Jakob zu Laban, beziehungsweise so etwas traute er ihm zu und vielleicht auch zu Recht. Aber das Problem lag woanders. Und das führt uns zu der zweiten Sache, die Gott Jakob zeigen wollte. Dadurch, dass er zu Laban geredet hat im Traum. Denn was hatte Jakob denn nun eigentlich gerettet? Was hatte Jakob gerettet? Sein raffinierter Plan, während Laban auf Schafschur ist, heimlich alles zu packen und so weit zu fliehen wie möglich, bevor Laban etwas merkt? Wohl kaum. Laban hatte sie trotzdem bald eingeholt und hätte Jakob nun erst recht übel mitspielen können aus Rache. Was war Gottes wunderbares Eingreifen, das Jakob gerettet hat? Das war es. Und dadurch, dass Gott zu Laban im Traum geredet hat und Jakob davon erfährt, zeigt Gott Jakob, dass er wusste, was nötig war, um alles zum Frieden zwischen den beiden zu bringen. Jakob konnte Laban nicht trauen. Aber die Frage ist, warum vertraute er nicht Gott und machte es so, wie es aufrichtig und anständig gewesen wäre? Ich denke immer wieder, gerade wenn es um schwierige Situationen mit unseren Mitmenschen oder sogar Glaubensgeschwistern geht, dann ist es entscheidend, ob wir Gott vertrauen. Das ist entscheidend, dass er alles in der Hand hält, auch die Herzen anderer Menschen. Damit wir überhaupt in der Lage sind, eben einfach nicht nur unsere gefühlten Rechte zu erkämpfen, Böses mit Bösem zu vergelten, sondern die Feinde zu lieben, statt sie zu bestrafen oder handlungsunfähig zu machen, weil wir meinen, sonst womöglich zu verlieren. Ist Gott nicht allmächtig? Aber manchmal fällt es uns wesentlich leichter, das zu glauben, wenn es um irgendwelche äußerlichen Dinge geht. Zum Beispiel, dass er für einen Job sorgt oder dass er für Sonnenschein sorgt oder was auch immer. Als wenn es um andere Menschen geht, oder? Ihre Entscheidung, ihre Handlung und wie sie damit beeinflussen, wie es mir geht oder sogar mir schaden könnten. Das sagen wir so unbewusst, glaube ich, häufig für uns, als wären die Herzen der Menschen für Gott so eine Art Blackbox. Die machen, was sie wollen. Da hat Gott nichts mit zu tun. Aber das stimmt nicht. Und das ist das, was Jakob verstehen sollte. Dass Gott alle Möglichkeit hatte, Laban so zu lenken und zu leiten, wie er es wollte. Das heißt in den Sprüchen 21, Vers 1, wie ein Wasserlauf ist das Herz des Königs in Jahwes Hand. Er lenkt es, wohin er auch will. Ein Wasserlauf kann sich nicht wehren. Er merkt es nicht einmal. Er fließt einfach so, wie er gelenkt wird. Selbst die Mächtigsten der Mächtigsten müssen am Ende so denken, wollen und handeln, wie Gott sie lenkt. Und dieses Vertrauen brauchen wir. Dieses Vertrauen brauche ich, wenn ich das Risiko eingehe, auf meinen Mitmenschen zuzugehen, der womöglich mir Böses möchte oder mir Böses getan hat. Oder wenn ich den Weg des Friedens einschlagen will und mich damit in Gefahr begebe, wieder verletzt zu werden. Aber wenn du auf Gott vertraust und wenn du weißt, er hat das alles in der Hand, er hat das Herz deines Gegenübers in der Hand und er hat auch dich in der Hand, was mit dir passiert. Und letzte Bibelstelle für heute, Matthäus 10, Verse 29 bis 31. Ihr wisst doch, dass zwei Spatzen für einen Cent verkauft werden. Doch nicht einer von ihnen fällt auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Und bei euch sind selbst die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Von wem? Von Gott. Das heißt, Gott weiß alles, jedes Detail über mich. Habt also keine Angst. Ihr seid doch mehr wert als ganze Schwärme von Spatzen für Gott. Selbst damit ein Haar von meinem Kopf fällt oder weiß wird, zum Beispiel, muss Gott es zulassen. Nichts passiert ohne ihn, ist das, was Jesus uns hier sagen will. Und Jakob konnte hier erfahren, dass es Gottes Herz ist, dass er nicht im Streit und im ungelösten Konflikt sich davonmacht und flieht, sondern dass er im Frieden mit Laban auseinandergehen kann und gleichzeitig lernt, dass er ganz auf Gott vertrauen kann, dass er für Jakob sorgt. Und selbst wenn wir es nicht selbst tun können. Und wenn wir uns entscheiden, es selbst nicht zu tun, für uns selbst zu sorgen, für uns selbst zu kämpfen, zum Beispiel, im Vertrauen auf Gott und um ihm Ehre zu machen, dann weißt du, er ist mächtig, er ist weise und er ist gut. Und er kann alles zum Frieden wenden und zum Guten für dich. Und er hat gesagt, dass denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken werden. Amen.